Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten. Dieser Gedanke von William Shakespeare hilft den Ausdauerathletinnen und Athleten beim Orientierungslauf nicht weiter. Denn sie wissen, wohin sie wollen, müssen aber, um ans Ziel zu kommen, in unbekanntem und oft auch unwegsamem Gelände immer wieder neue Entscheidungen treffen. Gefragt sind Koordination und Kombinationsgabe bei der Aufgabe, die nicht mit GPS, Navigationsgerät oder Smartphone zu meistern ist, sondern mit Karte und Kompass. Ein Feature von Thilo Mahn über den Orientierungslauf im Gelände.
Hier in der Lichtung. Ich
habe das Grüne nicht angeguckt.
Ja, ich habe nicht rückwärts. Ich habe in der Lichtung. Dann habe ich gedacht, das habe ich nichts gefunden. Dann bin ich zurückgelaufen und dann habe ich das gefunden.
Ja, hier ging auch noch so ein bisschen.
Manchmal ist der Weg bis ins Ziel spannender als das Ergebnis. Zumindest beim Orientierungslauf. Heute im Stadtpark von Unterschleißheim bei München geht auch Ariel Narvaez beim sogenannten O-Cup an den Start. Er stammt aus Chile und ist schon sein Leben lang Ausdauerläufer. Seit seine Frau ihn und die Tochter zum Orientierungslauf mitnimmt, hat er eine neue Leidenschaft für sich entdeckt.
Ich bin ein Läufer eigentlich, ja, aber mit Orientierung ist es ein anderes Thema. Also mir ist es schwer, die Karte und alles im Kopf zu behalten und gleichzeitig laufen. Ich vergesse alles, ich muss die Karte nochmal schauen und ja, ich brauche dann die Erfahrung eigentlich.
Umgeben von Sträuchern und Bäumen stehen zusammen mit Ariel etwa 20 Läuferinnen und Läufer auf Steinstufen inmitten eines kleinen Amphitheaters des Stadtparks. Trotz des einsetzenden Regens strahlen die Gesichter unter über die Stirn gezogenen Mützen oder Kapuzen. Regentropfen vermischen sich mit Schweißperlen. Im Minutentakt starten Athleten, andere sind schon wieder im Ziel. Sie beugen sich nach dem Zieleinlauf kurz nach vorn, um mehr Luft zu bekommen. Mittendrin steht Bettina Deixler-Thier. Sie selbst hat Strecken wie die für den heutigen Lauf schon unzählige Male konzipiert, auf speziellen Karten verzeichnet und dann mit Helfern die Kontrollposten aufgebaut. Heute ist sie selbst Teilnehmerin. Sie startet für den OC München.
Das Spannende ist, durch das, dass wir nur Kontrollpunkte vorgegeben haben und keine feste Strecke, es kann sich jeder auswählen, wie er von A nach B kommt. Das ist von den körperlichen Fähigkeiten, von dem Läufer abhängig, das ist von seinen Orientierungsfähigkeiten abhängig, das ist von seiner Tagesverfassung abhängig. Laufe ich irgendwo quer, nehme ich Umwege, nehme ich lieber den bequemen, sicheren Weg über Leitlinien, die ich dann nutzen kann, oder gehe ich quer durchs Gelände, nehme den Kompass zur Hilfe und laufe einfach in die Richtung, in die ich laufen soll.
Die Gespräche der Teilnehmenden stehen vor und nach den Wettkämpfen im Vordergrund, weil alle Athletinnen und Athleten auf unterschiedlichen Wegen ins Ziel kommen. Sich ohne große technische Hilfsmittel seinen Weg durch das Gelände zu bahnen, das ist der Ansporn beim Orientierungslauf. Quasi wie Entdecker in früheren Zeiten.
Der erste Posten. Ah, da ist er, Einzelbahn. Nummer 121 und weiter geht's.
Blandine Erl ist schon seit Jahrzehnten dabei, war deutsche Meisterin und leitet mittlerweile die Fachabteilung Orientierungslauf in Bayern.
Die spannende Frage beim Orientierungslauf ist immer, wie komme ich von A nach B? Also ich schaue auf die Karte und dann muss ich mir überlegen, welche Route wähle ich jetzt zu meinem nächsten Zwischenziel, zu meinem nächsten Posten. Und das ist immer spannend in Gebieten, in denen ich vorher noch nie war.
Nur mit Kompass und Karte ausgerüstet, starten die Athleten einzeln auf Strecken quer durch ein Gelände, das sie vorher noch nie gesehen haben. Die Sportwissenschaft beschreibt den Orientierungslauf als Langstreckenlauf mit Mikropausen, also kurzen Unterbrechungen, die durch das Markieren der Posten entstehen. Insofern ähnelt der Orientierungslauf einem Intervalllauf. Der Grund für die Pausen ist offensichtlich. Es geht darum, den richtigen Weg zu finden.
Wenn man läuferisch stark ist, muss man sozusagen auch schneller orientieren im Kopf. Also es ist schon so, wenn man sozusagen mehr Zeit hat oder langsamer an einen Posten heranorientiert, ist man vielleicht auch sicherer, weil man ja mehr Zeit hat, sich anzuschauen, was man alles sieht auf der Karte und auch im Gelände. Und wenn man aber natürlich schnell irgendwie den Hang hinunterläuft, kann sein, dass man mal einen Richtungswechsel macht, den man dann nicht mitkriegt, wenn man nicht auf den Kompass schaut.
Beim Militär ist der Orientierungslauf schon lange Zeit ein fester Bestandteil der Ausbildung. Seit die Sportart aus Skandinavien kommend in den 1970er Jahren auch in Deutschland Breitensport ist, haben sich die Strukturen immer weiterentwickelt. Etwa 5000 Sportlerinnen und Sportler sind in Deutschland in Orientierungslaufvereinen aktiv. Ein Teil davon ist im Deutschen Turnerbund, ein anderer Teil im Deutschen Orientierungssportverband organisiert. Als Randsportart ohne große mediale Präsenz müssen immer wieder einzelne Personen wie Bettina Deixler-Thier dafür sorgen, dass der Orientierungslauf Unterstützung erfährt.
Wir haben nicht die finanziellen Mittel, um größere Sachen zu machen. Es wird Geld über die Verbände geschlüsselt, verteilt. Und auch mit Sponsoren ist es schwierig. Speziell auch hier in München, die Konkurrenz durch viele andere Sportarten, die wesentlich präsenter sind, ist sehr, sehr hoch. Und wir haben dadurch eben auch das Problem, es ist sehr, sehr viel ehrenamtlich und es ist sehr viel privates Engagement dabei. Wir haben über die letzten Jahre gesehen, wenn ein, zwei Familien in einem Verein ausfallen, dann kann es durchaus sein, dass in diesem Verein diese Sportart dann, ich sage es jetzt ein bisschen überzeichnet, ausstirbt.
In Unterschleißheim bei München stehen Kinder und Erwachsene zusammen. Ein Vater aus Schweden bespricht mit seinem Sohn die Strette.
Es wird viel gescherzt. Das Hochziehen von Reißverschlüssen von Rucksäcken und Jacken durchbricht die Gespräche.
Es herrscht ausgelassene und familiäre Stimmung. Schon der vierte Münchner O-Cup findet hier in diesem Jahr statt, meist im Umland der Stadt. Im Winter waren einige Athleten auch auf Skiern navigieren. Denn Orientierungslauf gibt es in verschiedenen Varianten. Zu Fuß, auf dem Mountainbike, mit Langlaufskiern oder mitten in der Nacht im Dunkeln nur mit Stirnlampe. Meist führen die Strecken auch durch Waldabschnitte und durch unwegsames Gelände. Blandine Erl hat dabei in ihrer Karriere schon viele piepsende Kästen und leuchtende Markierungen inmitten von Bäumen gesucht und gefunden. Die einen schneller, die anderen mit der nötigen Erfahrung.
Man hat ja auf dem Weg zu einem Posten erstmal die Groborientierung, in welche Richtung muss ich laufen, dass ich da hinkomme. Und je näher ich an dem Posten bin, dann muss ich irgendwann in die Feinorientierung umschalten. Und meistens habe ich kurz vor dem Posten einen bestimmten Absprungpunkt, wo ich von der groben Orientierung in die feine Orientierung umschalte.
Der Schwierigkeitsgrad der Strecken ist angepasst an Alter und Erfahrung der Läuferinnen und Läufer. Für Kinder und Einsteiger sind die Strecken nicht nur kürzer, sondern die Kontrollposten meist auch leichter zu finden. Profis sind häufig im sogenannten skandinavischen Gelände unterwegs, mit Rinnen, Furchen, Hügeln und gut versteckten Kontrollposten. Im Unterschleißheimer Stadtpark hat Margit Patantjusch-Abraham, Ariels Frau, ihren letzten Posten auf der Strecke gerade noch so gefunden, ihren Sender das letzte Mal am roten Plastikgehäuse des Zielpostens eingeloggt. Etwas außer Atem, mit strahlendem Gesicht, kommt sie zur Zeitmessung.
Und kann man sich aussuchen, ob man das wie Leistungssport treiben möchte oder einfach als Hobby nur zum Entspannen oder in Natur zu sein, Aufgaben zu lösen, da sein im Wald, wo man eigentlich normalerweise keiner kommt. Sie sind ganz verlassene Wege da, was man folgt, oder überhaupt keine Wege. Und das macht mir einfach Spaß, man entspannt mich sehr.
Ja, 31,52.
Von Margits Chip liest der bereitgestellte Laptop sofort die Gesamtzeit aus. Ein kleiner Drucker spuckt die Ergebnisse auf Papier. Drumherum hat sich eine kleine Gruppe aus Teilnehmern geschart. Ein Läufer hält den Schirm über das Display des Laptops, damit die kurzen Schauer des Frühjahrs die Technik nicht beschädigen. Margits Zeit liegt knapp über ihren Erwartungen. Jetzt gilt es, die Zeit ihres Mannes Ariel abzuwarten, der sich heute etwas ganz Bestimmtes vorgenommen hat.
Ich will heute meine Frau schlagen, weil sie meint, dass es heute ist einfach und es geht nur um Geschwindigkeit. Es ist alles offen und sie startet 4 Minuten vor mir. Also wenn ich sie sehen kann, vielleicht ist es ein bisschen Schummel, aber ich kann sie folgen, weil wir laufen die gleiche Strecke. Und dann mit der Geschwindigkeit, ich kann sie schlagen.
Auch Ariels Weg führt ihn an mit Knospen besetzten Bäumen im Park vorbei, über Kieswege zwischen Häuserblöcken und Tiefgaragenabfahrten hindurch, entlang privater Gärten und über kleine Hügel mit Bänken im Stadtpark. Beim Orientierungslauf sind Ausdauer und Orientierungsvermögen gleichermaßen gefragt. Die Fähigkeit, seine Position im Gelände nur mit Karte und Kompass möglichst schnell zu bestimmen, ist bei Menschen dabei sehr unterschiedlich ausgeprägt und sehr komplex, wie Thomas Wolbers weiß. Er beschäftigt sich am Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen der Universität Magdeburg seit Jahren mit der Fähigkeit des Menschen, sich zu orientieren.
Wenn ich jetzt hier aus meinem Haus gehe, ja, dann kriege ich zum einen natürlich ganz starken visuellen Input. Das heißt, mein Sehsystem sagt mir permanent, wie die unmittelbare Umgebung aussieht. Und das ist Information, die ich nutzen kann, um meine Position im Raum, in meiner Umgebung in irgendeiner Form zu überwachen. Gleichzeitig kriege ich aber auch ganz viel Information von meinem Körper. Ja, das heißt also, wenn ich Muskelbewegungen mache, mein Gleichgewichtssystem sagt mir, wie schnell ich gehe. Mein Gleichgewichtssystem macht mir, wenn ich den Kopf drehe zum Beispiel, was mir auch was darüber aussagt, wie schnell bewege ich mich, wie weit habe ich mich bewegt. Ja. Dann kriege ich noch Reize möglicherweise übers Hörsystem.
Viele Hirnprozesse auf einmal, die optimal abgestimmt sein müssen, nicht nur beim Orientierungslauf. In einer technikaffinen Welt stehen die Athletinnen und Athleten aus wissenschaftlicher Sicht quasi als Antipol zur modernen, digitalisierten Gesellschaft, als Herausforderung zur Orientierung ohne GPS, Navigationsgerät oder Smartphone. Die Läuferinnen und Läufer trainieren elementar wichtige Fähigkeiten, wie sie Menschen seit Jahrhunderten nutzen, in allen Kulturräumen.
Aber was auf jeden Fall Hinweise gibt darauf, dass zum Beispiel Naturvölker, ja, die jetzt, keine Ahnung, im Amazonas leben, und es gibt auch Daten aus Polynesien, aus Australien zum Teil, also dass Menschen, die sehr wenig, sag ich mal, in Umwelten leben, wie wir leben, also in städtischen Umwelten, die sehr stark zum Beispiel geometrisch aufgebaut sind, gerade Straßen, rechte Winkel, dass dort das Navigationsvermögen anders aussieht, dass sie zum Teil ganz andere Reize benutzen, ja, dass sie ganz auch viel mit der Natur arbeiten, versuchen aus Naturreizen räumliche Informationen zu extrahieren.
In Deutschland hat sich inzwischen eine wachsende Orientierungsläuferszene etabliert. Neben regionalen Wettkämpfen und Meisterschaften in einzelnen Bundesländern starten deutsche Athletinnen und Athleten auch immer häufiger bei internationalen Wettkämpfen. Die wichtigsten sind dabei die Orientierungslauf-Weltmeisterschaften, die seit 1966 alle 2 Jahre und seit 2003 jährlich mit verschiedenen Streckenlängen und Disziplinen stattfinden. Aber auch bei großen Events sind Massen an Zuschauern eher selten. Schon allein deswegen, weil das Publikum vor Ort quasi als Teil des Versteckspiels funktionieren muss. Kein Rascheln darf etwas verraten. Daher setzen die Organisatoren wie Bettina Deix-Latier auch auf moderne Technik, um präsent zu sein und den Sport zu pushen.
Was super gut funktioniert, ist GPS-Live-Tracking. Das heißt, wir können heute dem Läufer einen GPS-Tracker mitgeben, der live sendet. Und man kann dann auf Video-Walls oder auf Online-Plattformen im Internet die Läufer on-time verfolgen.
Inzwischen gibt es auch Virtual Orienteering. Einzelne Gruppen können am Computer daheim digital ihre Wege finden. In Gruppen quasi als Online-Spiel. Aber die echten Läufe finden draußen statt, egal bei welchem Wetter. Orientierungsläufer sind Wind und Regen genauso gewöhnt wie Kratzer, Schürfwunden oder im schlimmsten Fall auch ernste Verletzungen. Im unwegsamen Gelände unter Zeitdruck sind gestauchte Knöchel oder Bänderrisse keine Seltenheit. Auch Blandine Erl hatte in ihrer Karriere schon mit mehreren Verletzungen an den Sprunggelenken zu kämpfen. Draußen im Gelände unterwegs sein, das kann aber auch für die Natur selbst eine Bedrohung darstellen, wenn Wege verlassen und unwegsames oder geschütztes Gelände betreten wird.
Als Orientierungsläufer lernt man sehr schnell, dass man in Einklang mit der Natur, also man bewegt sich ja auch darin und man will sie ja auch erhalten, lebt. Also man würde auch als Orientierungsläufer jetzt nicht einen Lauf legen mitten in die Jagdzeit oder so. Also man ist ja auch immer in Absprache, gerade bei größeren Wettkämpfen, mit den Waldbesitzern, mit den Jägern und kann dann eben auf lokale Besonderheiten auch sehr gut eingehen. Also diese Outdoor und in der Natur und vor allem im Wald sein hat für mich eine ganz große Bedeutung, weil es so Balsam für die Seele ist. Waldbaden ist ja auch gerade total im Trend.
Den meisten Teilnehmern geht es darum, sich läuferisch fit zu halten, mit dem besonderen Reiz dabei den besten Weg zu finden. Oft starten auch ehemalige Elite-Langstreckenläufer bei den Wettkämpfen. Aber auch Athletinnen und Athleten, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen. Genauso laufen Kinder oder Seniorensportler oder Sportlerinnen über die Strecke. Beim OC München ist die älteste Teilnehmerin 76 Jahre alt. Ein Vorbild auch für Blandine Erl.
Wir haben die Vielfalt der Gesellschaft auch bei uns im Orientierungslauf vertreten. Und das liegt daran, dass es ist zwar eine Leistungssportart, aber auch eine Breitensportart. Und es können, wenn die ganze Familie anreist mit Opa, Oma, Eltern und Kindern, alle können mitmachen. Auf verschiedenen langen Bahnen oder können es auch gemeinsam machen, so einen Orientierungsspaziergang mit Familie und Hund.
Noch immer starten inmitten der Baumgruppe vor dem Amphitheater in Minutenabständen Läuferinnen und Läufer. Das Startpiepsen gibt die Zeitmessung frei. Eine Hand geht zur bereitgelegten, verdeckten Karte. Ein kurzer Blick zur Orientierung auf den Kompass, dann in eine grobe Richtung loslaufen. Während die einen starten, stehen die anderen schon in Gruppen zusammen, um ihre Läufe zu analysieren. Franz Bernd ist dieses Jahr schon alle O-Cups mitgelaufen. Er hat über das sogenannte Adventure Rising, eine Spiel- und Sportart, bei der Orientierung ebenfalls eine große Rolle spielt, zum Sport mit Karte und Kompass gefunden. Als einer von ungefähr 600 Aktiven in Bayern kennt er die Besonderheiten und das Starterfeld inzwischen sehr gut.
Wenn man eine Stärke hat, muss man natürlich versuchen, sie einerseits auszuspielen, andererseits die Schwächen natürlich möglichst wenig zum Tragen kommen zu lassen. Und da gibt es unterschiedliche Stärken und Schwächen bei jedem Läufer und jeder hat da seinen eigenen Stil, sage ich jetzt mal, worauf er mehr Wert legt. Und ja, je mehr Fehler man vermeiden kann, desto schneller ist man in der Regel. Also Fehlervermeidung vor Hektik, vor Höchstgeschwindigkeit, würde ich sagen für mich.
Den Anspruch, den viele Athleten an sich selbst haben, ist, sich stetig zu verbessern. Dabei ist Ausdauertraining wichtig, aber eben auch die Fähigkeit, sich auf den Punkt hin fokussieren zu können. Beim Orientierungslauf geht es auch darum, trotz Zeitdruck Ruhe zu bewahren. Thomas Wolbers spricht aus wissenschaftlicher Sicht dabei von Einflussfaktoren.
Ich denke, was eher ein Faktor ist, ist der Faktor Stress, also zeitlicher Stress. Ja, dass da die Akteure ja quasi versuchen, so schnell wie möglich diesen Parcours da zu bewältigen. Ja. Gibt es eben aus der Stressforschung zum Beispiel Daten, die zeigen, dass man in Stresssituationen auch bei Navigation häufig falsche Entscheidungen trifft. Und häufig sich auch auf einfache Strategien zurückfallen lässt, dass häufig, gerade wenn verschiedene oder zum Teil auch widersprüchlich räumliche Informationen da sind, man eben Fehler macht.
Auch Bettina Deixlatier hat bei ihren zahlreichen Läufen erfahren müssen, dass man sich auf unerwartete Situationen vorbereiten muss und kann.
Ganz großer Stressfaktor kommt dann dazu, wenn einem bewusst wird, okay, man hat einen Fehler gemacht. Ich habe mich verlaufen oder ich weiß nicht genau, wo ich auf der Karte bin oder ich finde einen Kontrollposten, juhu, und stelle dann fest, das ist nicht meiner. Der hat eine falsche Kontrollnummer. Und dann dieses, wie finde ich mich wieder zurecht? Wie finde ich meine Position auf der Karte wieder? Und dann dieses, da gibt es verschiedene Menschentypen. Manche können solche Fehler sehr schnell ausblenden und sich wieder fokussieren und dann zum nächsten Kontrollpunkt hin orientieren. Und manche brauchen dazu ein bisschen länger. Das heißt, wenn die mal einen Fehler machen, dann dauert der noch ein paar Minuten nach.
Um in Stresssituationen ruhig bleiben zu können, ist auch Mentaltraining wichtig. Bettina Deixlatier und Blandine Erl gehen häufig gemeinsam trainieren. Eine gibt Strecke und Karte vor, die andere orientiert dann beim Laufen durch das Gelände. Aber auch das Training daheim, am Küchentisch vor der Karte, mit Stift in der Hand, ohne Zeitdruck, kann laut Thomas Wolbers helfen, schnell richtig zu navigieren.
Die Karte ist ja eine Art abstrahierte Darstellung von meiner Umgebung. Das heißt, ich muss wirklich die räumliche Beziehung zum Beispiel zwischen zwei Punkten auf der Karte dann übertragen auf das, was ich hier in meiner Umwelt sehe. Ja, und das ist auf jeden Fall halt auch viel mit räumlichen Vorstellungsvermögen zu tun. Und das erkennen Sie vielleicht daran, dass das ist ja auch was, was manchen Leuten einfacher fällt als anderen.
Für Thomas Wolbers sind die Unterschiede, wie gut sich Menschen ohne Hilfsmittel orientieren können, riesig. Beim Orientierungslauf spielen die Athleten teilweise bewusst mit den Grenzen der menschlichen Möglichkeiten. Es gibt Läufe mit reduzierten Karten, also Karten, die keine Wege enthalten und nur aus Höhenlinien bestehen. Oder es sind nur kleine Gebiete, sogenannte Fenster, rund um die Kontrollposten auf der Karte überhaupt sichtbar. Blandine Erl und Bettina Deixlatier ist es wichtig, dass alles mit Begeisterung beginnt. Wie beim Ostereiersuchen sollen sich gerade Einsteiger, und das sind häufig Kinder, von einem Versteck zum nächsten weiter motivieren.
Also die Kinder sind so belohnt davon, wenn sie den Posten, den sie suchen, gefunden haben, dass sie so hoch motiviert sind, dass sie gar nicht merken, dass sie dann weiterlaufen oder spazieren. Und ich habe das, also manchmal kann man es bei Kindern tatsächlich auch körperlich sehen, dass der Moment, in dem ihr Auge auf den Posten fällt, den sie suchen, geht dann wie so ein elektrisiertes Zucken durch den Körper und das ist dann so die Freude, so, ah, da ist er und zack, dann rennen sie da schnell hin.
Ariel Narvaez und Margit Patantjush Abraham sprechen mit ihrer Tochter, während diese sich ihre Jacke überzieht. Kinderstimmen vermischen sich mit den Gesprächen der Erwachsenen, während die Kirchturmuhr vom nahegelegenen Rathausplatz läutet. Die Organisatoren sammeln schon die ersten Kontrollposten wieder ein. Der Klappstuhl vor dem Laptop verschwindet im übrigen handlichen Gepäck. Auch viele der Athletinnen und Athleten packen ihre Sachen zusammen, sammeln ihre Rucksäcke und Stirnbänder ein. Fernsehkameras oder andere Mikrofone sieht man auf der kleinen Lichtung im Zielbereich keine. Blandine Erl kennt größeren Medienrummel nur von überregionalen Wettkämpfen. Live-Übertragungen sind selten. Als Funktionärin im Fachbereich weiß sie um die Schwierigkeiten.
Wenn man möchte, dann kann man Orientierungslauf schon medial auch gut im TV aufbereiten. Also wenn man schaut in die Länder, wo Orientierungslauf auch herkommt, nämlich aus Skandinavien, da ist es völlig normal, dass wenn OL-Weltmeisterschaften sind, dass das im Fernsehen übertragen wird. Also es ist schon möglich und natürlich ist es aber auch eine Herausforderung, wenn man das tut. Also dann stehen oft die Kameramänner im Wald und spähen die Läufer aus, dass die Gefahr besteht, dass dann zum Beispiel ja ein Kameramann, wenn er raschelt, vielleicht einem Läufer irgendwie einen Hinweis gibt, dass er in die Richtung muss oder so. Also man muss sich dann schon, es ist mit viel mehr organisatorischem Aufwand verbunden, als wenn man einfach nur ins Stadion geht und da ein Fußballspiel aufzeichnet.
Über die langen Jahre im Orientierungslauf haben Blandine Erl und Bettina Deixlatier viele Ehrenamtliche kommen und gehen sehen. Der Sport befinde sich für sie immer in einer wellenförmigen Entwicklung. Wenn sie in ihren Heimatvereinen andere Athleten treffen und mit ihnen trainieren, dann auch immer mit dem Gefühl, einen Sport weiterzutragen.
Es ist aber im Vergleich zu anderen Sportarten dann doch wieder relativ kompliziert, dahin zu kommen. Es gibt jetzt nicht sowas wie ein Stadion oder ein Vereinsheim, sondern wir sind an verschiedenen Standorten, weil wenn man öfters in einem Gebiet ist, in dem gleichen Gebiet ist, kennt man das irgendwann sehr gut und dann ist diese Orientierungsherausforderung weg. Und das ist das, was eigentlich diesen Sport so interessant macht.
Die Vereine für den Orientierungslauf finanzieren sich über Teilnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge. Manche Läuferinnen und Läufer haben Sponsoren, das ist aber eher selten. Reichweite und Präsenz des Sports sind für Werbepartner häufig zu gering. Für Bettina Deixlatier liegt der Reiz des Sports aber auch nicht im großen Geld, sondern vielmehr in der Möglichkeit, Neues zu entdecken, und zwar auf allen Ebenen.
Orientierungslauf ist halt in sehr vielen Ländern vertreten und das macht es auch interessant, dann woanders das zu machen und auch andere Gebiete und andere Leute zu treffen. Und die Orientierungsläufer, die ticken sehr ähnlich, also alle irgendwie sehr ähnlich.
Bettina Deixlatier hat im Sportunterricht in der Schule an der österreichischen Grenze ihre ersten Kontrollposten gesucht und gefunden. Inzwischen läuft sie seit über 30 Jahren mit Kompass und Karte durch verschiedene Landschaften und Länder. Und wenn es nach ihr geht, wird sie auch in Zukunft das Piepsen des gefundenen Verstecks in immer neuen Gebieten hören und sich jedes Mal in aller Ruhe freuen. It's raining, love is not around.